Neues Jahr, neuer Psalm, aber nicht neues Psalmbuch, das dauert noch, da hätte ich schneller machen müssen. Macht ja nichts. So, wir sind in Psalm 34 und wie ihr eben bei dem Lied schon festgestellt habt, da sind ein paar Verse draus, genau. Wenn ich mit dem Psalm nicht fertig werde, singen wir das Lied nächstes Mal nochmal. Also, macht euch auf was gefasst. Je nachdem, wie gut wir durchkommen, aber das finden wir heraus. Dieser Psalm hat eine etwas längere Überschrift und ich meine, es sind drei Psalmen, die wirklich eine genauere Geschichtsangabe geben. Nämlich Psalm 3, dieser hier, Psalm 34 und Psalm 51. Ich kann mich da aber auch vertan haben. Jedenfalls die drei weiß ich. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb, als er wegging. Psalm 18 hat auch noch eine längere Überschrift, aber da ist nicht ganz klar, wann es ist. So. Hier ist der Bezug auf eine Geschichte aus 1. Samuel 21. David flieht vor Saul und er geht das erste Mal ins Philisterland. Und der König Abimelech, der bekommt David vorgesetzt. Also irgendwelche Leute sagen sich, ist das nicht David, der Goliath erschlagen hat? Und David hat so Panik, dass er sich wahnsinnig stellt, lässt sich den Schaum in den Bart laufen und alles. Und dann sagt Abimelech, jetzt seid ihr wahnsinnig, mir diesen Verrückten herzubringen, schickt ihn weg. Wo man ja denken könnte, David hat hier komplett versagt, auf voller Spur. Aber dann schreibt er diesen Psalm. Und an manchen Punkten weiß man jetzt nicht genau, was man davon halten soll. Und andererseits, ja, was ich dazu auf alle Fälle sagen kann, ist das, was Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt hat in 1. Samuel 13. Es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und von daher, manchmal nutzt Gott auch die Sachen. Ob es jetzt komplett richtig war, was David gemacht hat, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle hat Gott ihm auch dadurch geholfen. Und jetzt schreibt David aber so etwas Wunderbares, wo man sich manchmal denken könnte, hast du irgendwas anderes erlebt als das, was da vorne dran steht? Aber nein, dann sagt er, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und alle diejenigen von euch, die Bach kennen und mögen und lieben und alles Mögliche, die kennen da jetzt schon einen wunderbaren Kanon. Der hing bei meinen Großeltern zu Hause im Flur. Das war sehr schön. Man konnte reinkommen und hat ihn direkt gesehen. Also wirklich mit Noten und allem. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn oft gesungen haben, aber ich habe ihn auf alle Fälle öfter gehört, weil mein Onkel das mit seinem einen Chor hatte. Die haben den dann aufgeführt und die Kassette hatten wir davon noch. Also, ich will den Herrn loben alle Zeit. Wie oft? Alle Zeit. Es gibt ein paar Bibelverse, die was mit alle Zeit zu tun haben. Zum Beispiel, seid alle Zeit fröhlich. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Oder, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist auch eine Art alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Also, alle Zeit soll was passieren? Eben loben. Gott zu loben. Was ist nochmal Gott loben? Das ist gemein. Also, Gott loben und Gott danken ist eigentlich genau das Gleiche. Bloß ist halt Gott loben für das, was er tut. Nein, genau halt schon wieder. Aber ihr wisst ja schon, es ist, passt ja trotzdem. Also, Gott loben ist für Gott, dass Gott loben für das, was er ist, also dass er mein Erlöser ist. Gott zu danken ist für das, was er tut, nämlich dass er mich erlöst. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man die beiden verwechselt. Aber trotzdem, also es hat schon einen gewissen Ansatz. Also ich will den Herrn loben alle Zeit. Warum? Für das alles, was er ist. Und wir haben hier ein paar Dinge, die Gott auch wirklich ist, für die man ihn loben kann, und dann wieder andere Dinge, die er tut, wenn man ihm danken kann, aber weil er halt nur das tut, was seinem Wesen entspricht, kann man ihn auch dafür loben. So. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Puh. Was mache ich jetzt, wenn es mir schlecht geht? Gott loben. Was mache ich jetzt, wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hat und ich gerade richtig blöd drauf bin? Gott loben. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Alles, was aus meinem Mund herauskommt, soll Gottes Lob sein. Und das ist ziemlich schwierig, zum Beispiel auch wenn man Fußball guckt oder einen anderen Sport, wenn man sich die Nachrichten anguckt und der Politiker, den man halt überhaupt nicht mag, wieder irgendwelche bescheuerten Sachen von sich gibt und man am liebsten noch einen Schuh dagegen werfen möchte und alles Mögliche. Oder auch bei anderen Sachen. Alles Mögliche, was mir halt eigentlich das Lob Gottes nehmen möchte, das ist dann an dem Punkt wieder nicht dran. Andererseits ist auch wieder schön zu sehen, David hat es ja auch eigentlich nicht ganz geschafft, weil der Schaum, der ihm aus dem Mund gekommen ist, das war nicht Gottes Lob. Und es ist also schön zu sehen, David hat halt diesen hohen Anspruch. Er schafft es aber trotzdem nicht unbedingt. Und dann ist es auch wieder gut zu wissen, es gibt die Buße, es gibt die Umkehr, es gibt das, zu Jesus zurückzukommen bei dem Ganzen und alles und dann sich klar zu machen, okay, er kümmert sich ja auch drum. Er heißt ja, er hat ja am Kreuz bezahlt dafür, dass ich das nicht schaffe. Andererseits darf das für mich keine Ausrede sein, dass ich sage, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin ja auch nur ein Sünder. Nein, ich bin ja auch ein Gerechter und darum soll sein Lob immer da in meinem Munde sein. Also diesen Anspruch tatsächlich raushauen. Und dann tatsächlich sogar auch noch darauf vertrauen, dass wenn man Zungengebet macht oder wenigstens einfach auf Brust brabbeln oder das Seufzen, also Römer 8, 26, dass das Lob Gottes ist. Wie kriege ich am besten Lob Gottes hin? Indem ich hier in der Bibel lese. Eine Sache übrigens noch, der Ruf Hosianna, der ist ja bei uns mittlerweile auch ein Lobruf, ist aber eigentlich ja Herr, hilf. Also Hosianna, hilf doch. Ist aber eben zu jeder Zeit schon als Lobruf umgedeutet worden oder genutzt worden, weil man gewusst hat, ja klar, der Einzige, der uns helfen kann, ist Gott und wir loben ihn dadurch, dass wir ihn um Hilfe anrufen. So, also, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Also meine Seele, das ist ja, die Seele ist ja in der Kehle im hebräischen Denken, in der hebräischen Anatomie. Passt also von daher wunderbar. Wenn die Seele sich rühmt, dann macht es die Kehle, also alles, was aus der Kehle kommt, ist auch mit der Seele in Verbindung, sich des Herrn rühmen. Haben wir auch an einer ganz berühmten Stelle in Jeremia 9, das nimmt Paulus dann in 1. Korinther Kapitel 9 auf. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Haben wir hier auch. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Warum? Alles das, was ich ja so toll kann, habe ich von Gott. Bei Jeremia ist halt noch so wunderbar beschrieben, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kenne. Dass er ein weises Herz hat. Und dann derjenige, der dann halt schon weiter weiß, sagt, ja, ich kenne ja Gott auch nur deswegen, weil er sich mir offenbart hat. Richtig, wunderbar, rühm dich dessen, dass Gott dich erleuchtet hat mit all den Sachen. Also, es ist kein Problem, wenn jemand sagt, das hast du toll gemacht. Dann auch wirklich zu sagen, danke. Gerne aber noch mit dazu, Gott hat mir ja die Gabe gegeben. Ich setze sie vielleicht nicht immer perfekt um, aber ich setze sie zu seiner Ehre ein. Und dann passt's. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, wozu? Dass es die Elenden hören. Die Elenden sind die Armen, die ohne Land. Und sich freuen. Also, diejenigen, die arm sind, sollen sich freuen, weil Gott gerühmt wird. Und wie hängt das miteinander zusammen? Weil Gott ja den Armen das Evangelium verkündet. Letzten Sonntag in Mühlacher, meine Predigt zum Jesu-Jahreswort. Das ist mittlerweile schon bei YouTube drauf. Und diejenigen, die diesen Bibelabend später bei YouTube hören werden, werden sich auch denken, Moment mal, letzten Sonntag, das ist doch Monate her. Genau, richtig, ihr seid ein paar Monate zu spät. Macht aber nichts, ich rede hier das trotzdem gerne und ich freue mich, dass Leute auf YouTube sich das auch anhören. Preiset mit mir den Herrn. Preisen ist das gleiche wie loben bei uns im Deutschen. Aber halt ein anderes Wort. Ich habe bisher auch noch nicht ganz genau den Unterschied darauf herausgefunden, aber ich habe mich auch einfach noch nicht reingearbeitet. Es war für mich bloß immer klar, loben und preisen ist eigentlich das gleiche. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Warum den Namen erhöhen? Weil Gott seinen Namen ebenso hochhält. Sein Name ist Programm. Und wenn mit seinem Namen mit etwas anderem zusammensteht, also der Herr, ich bin der Herr, dein Arzt, oder der Herr unsere Gerechtigkeit oder der Herr ist mein Hirte, dann ist das auch Teil seines Namens. Und wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden, oder eben, wie ich das schon seit ein paar Jahren habe, wer sich auf den Namen des Herrn beruft, dem wird geholfen. Und darum wird halt Gottes Name erhöht. Also nicht, dass Gottes Name nicht eigentlich schon höher wäre als alles, aber trotzdem einfach nochmal zu sagen, und Gott, also dass ich mir selber bewusst mache und auch anderen, Gottes Name ist höher als alle anderen Namen. Und insbesondere auch der Name Gottes, der Mensch geworden ist. Ihr kennt den Philipperhymnus, keine Ahnung, ob ihr diesen Begriff Philipperhymnus kennt, aber ihr kennt den Philipperhymnus selbst. Das ist nämlich das im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Wo es dann eben heißt, dass Jesus Gott gleich war, das aber nicht, also er hat es nicht für sich genutzt, ist Mensch geworden, hat das alles eben abgelegt, ist bis zum Tode erniedrigt worden, bis zum Tod am Kreuz sogar, also bis zum Fluchtod, und darum hat Gott ihn erhoben und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich beugen, alle Knie derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Ganz gleich, was mein Problem für einen Namen hat, im Namen Jesu muss es sich beugen. Manchmal finde ich mein Problem nicht sofort. Manchmal hält sich das Problem auch noch ein bisschen fest. Und ich lese gerade ein Buch, arbeite es mir selber durch, das heißt The Prayer of Freedom von einem Mann mit Namen B.T. Carmichael, also B-A-B-E-A-T-T-Y-C-A-R und dann Michael. Ist nur auf Englisch aktuell vorhanden. Ich werde mal fragen, ob ich es übersetzen darf und soll. Aber erstmal will ich das Buch selber durchgehen. Und er zeigt dann eben auch an allen möglichen Stellen, wie dann der Name Jesu auch an manchen Punkten öfter angebracht werden muss und wie man dann halt auch mit manchen geistlichen Mächten dann erst nochmal zu tun hat, die mit den eigenen Problemen zu tun haben und alles. Sehr interessant, und ich freue mich drauf, wenn ich das alles komplett durchgearbeitet habe für mich und dann auch anderen weitergeben kann. Aber deswegen auch, lass uns deinen Namen erhöhen. Und wenn sich der Name des Problems noch hält, dann trotzdem zu sagen, Jesu Name ist über dich ausgesprochen und du musst dich beugen. Das eine ist, den Namen Jesu dann weiter darüber aussprechen, aber schon in dem Bewusstsein, die Macht ist bereits gebrochen, das Ding wehrt sich bloß noch. Nicht in dem Sinne, dass ich sage, ach, vielleicht hat der Name Jesu das erste Mal nichts gebracht, ich mache lieber nochmal, sondern tatsächlich einfach weiter und weiter und weiter zu sagen, ja, jedes ist wie ein Axthieb, der erste Axthieb hat was gebracht, der nächste Axthieb hat was gebracht und so weiter, bis dann das Problem sich tatsächlich löst. Entweder manchmal geht es Schritt für Schritt weg, manchmal geht es gar nicht weg, bis es dann ganz weg ist. So. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Gott zu suchen, das heißt nicht, dass Gott sich versteckt, damit man ihn nicht findet, sondern er versteckt sich, damit man ihn findet. Das ist wie mit Ostereiern. Die werden nicht versteckt, damit sie die Kinder nicht finden, sondern sie werden versteckt, damit sie die Kinder finden. Und Gott sagt ja selber, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das sagt er übrigens nicht nur in Jeremia, er sagt es auch in 2. Chronik. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, in welchem Kapitel ich meine. Es ist Kapitel 15, aber das müsste ich nochmal nachgucken. Auf alle Fälle, es kommt häufiger vor. Und hier eben auch jetzt. Gott zu suchen, und wirklich auch den Herrn zu suchen, den Bundesgott, der eben auf dessen Namen ich mich berufen darf. Was bedeutet das, ihn zu suchen? Zum einen, seine Gegenwart zu suchen. Also, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist schon mal gut. In seinem Wort zu suchen. Und zwar zum einen, einfach mal zu gucken, eben die Evangelien lesen, wo ist Jesus da, aber auch im Alten Testament zu gucken. Und gerade im Alten Testament war es ein Hinweis auf Jesus. Und dann auch noch, wie will er da mit dem Problem umgehen, das ich habe? Also gerne auch zu sagen, ich habe dieses und das Problem. Und dann darf ich gucken, wo ist denn Gott als derjenige, der dieses Problem löst? Dann explizit die Stellen lesen, immer wieder lesen, durchkauen, auf mich anwenden und alles Mögliche. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Also, weil ich Gott gesucht habe, hat er geantwortet und mich von aller meiner Furcht erlöst. Also die Furcht, Furcht ist das Gegenteil von Glauben gewissermaßen, denn das, was ich im Glauben annehme, also erstmal hoffe ich drauf, ich male es mir aus, und dann entwickelt sich daraus die Gewissheit, in der ich dann zugreifen kann. Und bei der Furcht ist das ähnlich. Da kommt zuerst die Sorge, und die Sorge, das male ich mir dann aus im Kopf, und dann verfestigt sie sich irgendwann so, dass sie zu Angst wird, und die Angst bringt mir dann das Böse, aber Gott rettet mich aus aller Furcht. Also, dass er sagt, okay, auch wenn du dir das alles schon ausgemalt hast und eigentlich das bekommen solltest, was du dir in Angst ausgemalt hast, du kriegst es trotzdem nicht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das ist auch so ein Vers, bei dem man denkt, Moment mal, sagt Gott nicht selber, niemand kann mein Angesicht sehen und leben, und was heißt es dann? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Es gibt ein auf Gott sehen, dass man ihn trotzdem nicht wirklich sehen muss. So komisch das klingt, aber also wir haben das ja noch ein bisschen einfacher. Wir können sogar eine Kinderbibel nehmen oder halt so auch hier vorne bei uns die Bibel, wo dann halt auch Bilder von Jesus drin sind, und uns halt da Jesus einfach mal nehmen. Oder wir nehmen einen Kruzifix, an dem Jesus tatsächlich als der Gekreuzigte hängt, bei dem ich mir wirklich bewusst machen darf, das hat Jesus für mich getan. Und erlitten und alles Mögliche. War bei David natürlich noch nicht so. Der konnte trotzdem sagen, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und das ist so dieses, es gibt ja dieses Buch, Der kleine Prinz. Ich habe es selber nie wirklich gelesen, aber ich kenne dieses eine Zitat daraus, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das stimmt tatsächlich, auch wenn das halt da eher weltlich und was alles Mögliche gemeint ist, aber tatsächlich auch geistig sieht man mit dem Herzen mitunter viel besser. Es sei denn, man hat sich halt durch Furcht alles zugebaut. Und dann zu sagen, ich richte mein Herz auf Gott aus. Und beim Bibellesen stelle ich mir vor, was Gott gemacht hat, insbesondere da, wo Jesus erwähnt wird, was hat Jesus denn alles gemacht? Und auch wenn Jesus im Alten Testament erwähnt wird. Entweder auch wirklich einfach nur als der Herr oder der Engel des Herrn, oder es gibt andere Christophanien, aber auf alle Fälle, dass man da Gott wirklich hat. Und dann zu sagen, da sehe ich ihn. Und was heißt das dann? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Freude tatsächlich in dem Sinne, ich darf mich freuen darüber, dass mein Problem gelöst ist, selbst wenn es jetzt nach außen noch nicht so aussieht. Das ist manchmal nicht leicht. Es ist manchmal auch überhaupt nicht schwer, es ist nämlich immer unmöglich. Aber unmöglich halt nur für mich als normalen Menschen, dafür hilft der Heilige Geist. Und dann aber eben, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Dass dann die Leute einem sagen können, wie kannst du so drauf sein, du bist doch mitten in dem Problem drin. Und dann zu sagen, ja, Gott hat mein Problem gelöst. Ha, 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 guter Witz, ich sehe dein Problem immer noch. Habe ich von einem amerikanischen Pastor mitbekommen, der hatte für eine Frau gebetet. Die hatte irgendwie so ein richtig großes Ding hier am Hals, konnten alle sehen. Und er hat für sie gebetet, hat gesagt, okay, das Ding ist jetzt tatsächlich im Geist schon geheilt. Und sie wusste, das ist es auch. Und dann, die waren auf irgendwie so einer Konferenz, und dann hat halt einer der Leiter dort gesagt, okay, hat jemand ein Zeugnis? Und diese Frau mit diesem riesen Ding dort am Hals hat gesagt, ich habe ein Zeugnis, Gott hat mich geheilt davon. Alle sitzen da und sagen sich, aha, ja, aber ich sehe es noch. Okay, gut, ja, bravo, bravo, bravo. Nächstes Jahr. Wieder hat jemand ein Zeugnis. Sie immer noch mit diesem Ding am Hals sagt, Jesus hat mich geheilt. Und wieder, das dritte Jahr, wieder das Gleiche. Hat der Pastor sich schon direkt übersehen. Und dann an dem Abend kniet sie sich hin und sagt, Vater im Himmel, ich weiß, dass du mich geheilt hast. Das sagt dein Wort ja. Aber die anderen glauben mir nicht. Also bitte, um denen zu zeigen, dass du mich wirklich geheilt hast, nimm es doch weg. Und am nächsten Morgen wacht sie auf und ihr Hals ist komplett schlank, wie bei einem 20-jährigen Mädchen. Mitten auf der Konferenz. Sie konnte strahlen vor Freude, und der zweite Teil eben, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Haben wir auch schon mehrfach gehabt, Psalm 25 zum Beispiel, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Also, dass man sich am Ende schämen müsste dafür, dass man darauf gehofft hat, dass Gott einem hilft. Oder Paulus in Römer 5, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Also im Elend, in der Not drin, rief einer, was hat er gerufen? Keine Ahnung, Hilfe? Steht da nicht, aber er hat auf alle Fälle nach Gott gerufen. Da hörte der Herr. Hören bedeutet bei Gott, dass er tatsächlich sagt, ich habe dich gehört und ich habe dich auch erhört. Da hörte der Herr. Und das haben wir ja auch im Deutschen, hören und hörig sein und alles Mögliche. Das ist gehört da noch mit hinein. Und gehorchen. Ne? Ich horche und gehorche und alles mit dabei. Also, da hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Also wirklich auch da nochmal, Gott hilft aus allem. Also er rettete mich aus all meiner Furcht, Vers 5. Und hier jetzt eben, er half ihn aus all den Nöten. Aus allen Nöten. Da wird jetzt Psalm 20 auch nochmal gut passen, sich das nochmal durchzulesen. Aber da, wenn ich das anfange, dann rede ich wieder zu viel darüber. Aber den kann man sich auch schon nachhören. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Hier haben wir den Engel des Herrn. Hier haben wir Jesus selber. Also, zumindest ist das eine große Theorie. Komplett beweisen kann man es nicht. Es gibt schon Punkte, also gerade als der das erste Mal auftritt bei Hagar oder auch später bei der Mutter von Simson, da ist der Engel des Herrn ziemlich eindeutig Gott. Also Jesus selber. Aber es wird nicht an allen Stellen klar. Aber es ergibt schon Sinn, wenn man dann dort sieht, also gerade im Alten Testament, wo der Engel des Herrn auftritt, wenn man dann guckt, passt das mit Jesus zusammen? Und da, wo wir bisher waren, hat es zumindest gut dazu gepasst. Und jetzt kann man das eben auch hier sagen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Wie soll das gehen? Darf man sich gerne mal so vorstellen wie eine Katze, die sich dann um ihre Kätzchen herumlegt. Es gibt ja auch andere Tiere, die das machen, aber eben so, also, aber so eine Katze, die ist halt wirklich so richtig schön, nicht dehnbar, die kann sich so gut biegen, dass das eigentlich wunderbar funktioniert. Und in der Mitte liegen die Kätzchen und wenn dann ein Feind ankommt, das Lagern. Also Lager kommt von einem hebräischen Wort, nämlich Chana, und hat interessanterweise auch die gleiche Wurzel wie das Wort gnädig sein. Das wäre Chanan, aber also Chana, gnädig sein, genau, also passt halt auch zusammen. Chen ist die Gnade und dann Chana ist aber auch das Lager oder Machane und Chana heißt eben lagern. Mit einem anderen Wort, Gnade ist eben das Lager. Das hatte ich ja auch schon häufiger bei Nehemia, weil dann Chanania sein Bruder ist. Chen, der Schutz, nun ist das Leben. Also Chen, die Gnade ist der Schutz des Lebens. Hatten wir bei Nehemjahu dann auch, weil da sind das nun und das Chet halt andersrum. Und der Schutz des Lebens. Der Engel, des Herrn, lagert sich um die her. Also er legt sich einmal um mich herum. Das passt auch nochmal mit dem zusammen, Jesus sagt ja in Johannes 10, ich bin die Tür der Schafe. Oder manche Leute sagen, also aus Sport sagen, ist Jesus so ein Ding aus Holz? Ja, wenn du das nur mit deinen modernen Ohren hörst, dann kann es natürlich nicht wörtlich gemeint sein. Tür war für die Leute mitunter auch so ein Vorhang einfach bloß. Tür bedeutet, dass es der Ort, an dem man durchgeht. Und Jesus, der gute Hirte, sitzt eben da drin, ist der einzige Punkt, an dem man wirklich einigermaßen gut vorbeikommen könnte, theoretisch, aber er lässt nur diejenigen rein, die rein dürfen. Und er sagt halt dem Widersacher nur über meine Leiche. Problem ist halt trotzdem, der Dieb kommt dann halt über die Hecke und alles Mögliche kommt, um zu rauben, schlachten und umzubringen, aber Jesus ist gekommen, damit wir das Leben im Überfluss haben. Also, aber der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Das ist wieder diese Diskrepanz zwischen Furcht und Liebe, die aber trotzdem irgendwie zusammenpasst wieder. Und er hilft ihnen heraus. Das ist auch nochmal sehr schön. Nicht, er hilft ihnen durch. Das wäre so die moderne Art und Weise, wie wir das heute sagen. Gott hilft mir ja dadurch. Nee, er hilft raus. Wie er Petrus aus dem Wasser rausgezogen hat. Jesus hat nicht Petrus genommen und hat ihn dann bis zum Ufer gezogen. Das wäre durchhelfen. Sondern hat ihn rausgeholt. Er hat den Sturm gestillt. Also gibt ja bei Johannes, heißt es dann, sie wollten ihn in das Boot nehmen und waren am anderen Ufer, wo sie hin wollten. Eine Variante wäre, dass sie tatsächlich schon so weit waren. Oder dass Jesus tatsächlich gesagt hat, sie nehmen ihn ins Boot und dann sagt Jesus, gut, teleportieren wir einmal ans Ufer. Beide Varianten möglich. Er hilft aber raus. Und nicht einfach nur durch. Durch ist auch gut. Wenn man in Anführungszeichen nur den Glauben hat zum Durchhelfen, ist es auch legitim. Es ist Glaube. Andererseits freut sich Gott viel mehr, wenn wir den Glauben haben, dass er uns raushilft. Aber er kann beides nutzen zu seiner Ehre. Das ist ganz wichtig. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Der Vers ist ganz berühmt in der Abendmahlsliturgie. Deswegen auch. Konnte ich mir nicht nehmen lassen, dass wir dann heute Abend mal machen. Also das wäre sonst einfach ein Verbrechen gegen den Psalm gewesen. Und das ist auch nochmal so schön zu sehen. Gott sagt in seinem Wort, schmecken und sehen. Also wir dürfen es mit allen Sinnen erleben, wie gut er ist. Also freundlich ist auch eine gute Variante. Das Grundwort ist gut. Also schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Weil das eine der Sachen ist, wenn ich mich auf diese Eigenschaft Gottes einfach konzentriere. Gott ist gut. Gerade Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, Klammer auf, der nur gut ist, Klammer zu, denen gute Gaben geben, die ihn bitten. Und darum eben auch, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmecken eben wirklich, sogar beim Essen, dass ich halt weiß, ich werde versorgt, und zwar mit Gutem. Schmecken ist übrigens auch beim Küssen. Da schmeckt man ja auch in einer gewissen Weise. Das ist auch eine Art von Schmecken, dass der Herr gut ist. Sehet, wie freundlich der Herr ist, ist eben auch alles möglich. Du darfst dir angucken, was hat Gott mir alles schon getan, was will er mir alles noch tun, was hat er anderen getan und was will er mir entsprechend auch noch tun. Ich darf es mit allen Sinnen erleben, wie gut er ist und deswegen auch wieder wohl dem glücklich ist, der auf ihn traut. Nochmal wieder dieses, Gott will, dass ich glücklich bin. Aber nicht auf die Art und Weise, wie viele diesen Satz vor sich herschieben. Da ist es dann eher, ja, dann deswegen darf ich mit jedem ins Bett springen, wie es mir passt. Oder wenn ich mich jetzt aber eher, obwohl ich eigentlich XY habe, als Chromosom fühle ich mich doch jetzt eher wie eine Frau oder wie ein Furry, also irgend so ein Tierchen mit Pelz. Oder was auch immer, gibt ja alle diese möglichen Verwirrungen mittlerweile. Und dann zu sagen, Gott will ja, dass ich glücklich bin, ja, das ist aber temporäres Glück. Und zwar ein Glück, das du auf dich selber baust und das macht dich ganz schnell wieder unglücklich. Stattdessen, wohl dem, also glücklich ist, der auf ihn traut, zu sagen, du weißt es besser, was ich für mich brauche und darum nehme ich das auch aus deiner Hand an. Und ich nehme das an aus deinem Wort und alles mit dazu. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, die aber den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Also, fürchten nochmal, auch in dem Zusammenhang, dass ich ans Kreuz sehe und gucke, was hat Gott denn mit Jesus getan? In seinem Zorn und alles, und dann zu sagen, oh, das will ich aber doch nicht für mich. Und dann, wunderbar, zweimal heißt es, die ihn fürchten, haben keinen Mangel, und dann die den Herrn suchen. Also auch nochmal Vers 5. Und dann eben, dass das alles mit dazu gehört hat. Die ihn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Nach außen habe ich aber Mangel. Was mache ich jetzt damit? Dann zu sagen, also eine Variante ist tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich jetzt den Mangel da noch habe, dann ist das Zeugs einfach noch nicht gut für mich. Kann ja manchmal sein. Also, Jemand wünscht sich, ich möchte gerne reich sein, aber weil mein Herz noch so ist, dass ich das eigentlich alles nur für mich ausgeben wollte, ist es nicht gut für mich. Wenn ich aber da reinwachse, allein schon dadurch, dass ich den Zehnten gebe und dass ich dann, dass ich das halt noch weitermachen kann, also dass ich das Geld halt einsetze, gerade für das Reich Gottes und auch für andere Leute um mich herum, aber zuallererst für die Glaubensgenossen, da sieht Gott dann da dran, der kann das. Der kann auch mit mehr umgehen. Warum? Weil er dann auch mehr geben kann. Und dann steige ich mich sozusagen allmählich hinein in die Millionen. Gott hat nichts dagegen, einen Menschen reich zu machen. Auch wenn es hier heißt, Reiche müssen darben und hungern. Das sind aber dann diejenigen, die an ihrem Reichtum festklammern. Und da, also das merkt man gerade bei Reichen. Reiche sind diejenigen, die weniger spenden. Also manchmal schon große Summen, aber prozentual viel weniger. Weil sie dann denken, ja, ich kann es mir ja nicht mehr leisten. Und dann muss man denen dann manchmal klar machen, du kannst es dir nicht leisten, jetzt weniger zu geben. Sonst muss Gott deinen Reichtum wieder schrumpfen. Und deswegen dann müssen darben und hungern. Aber eben, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Oder wie es Paulus später sagt im Philipperbrief, mein Gott aber wird all eurem Mangel aushelfen durch seinen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Allen Mangel. Ganz gleich, was der Mangel ist, Gott wird den ausfüllen. Warum? Weil das kann und weil das will. Weil er der Versorger ist. Der Name, der Herr ist mein Versorger, den haben wir in der Lutherbibel nicht, da steht dann, der Herr sieht. Das haben wir bei Abraham, als er Isaak geopfert hat oder opfern wollte. Da hat er ja zu Isaak gesagt, Gott wird sich um das Opfer sorgen. Und dann nennt er den Berg halt dann auch, der Herr sieht oder der Herr versorgt. Und das ist dann eben auch einer dieser Namen, auf den man sich berufen kann. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Ganz wichtig, dass die Älteren den Jüngeren die Furcht des Herrn beibringen. Das kann auf mehrere Varianten geschehen. Also tatsächlich auch durch Zucht. Wie auch immer die Zucht dann aussieht. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Warum ist das so wichtig? Wenn ich mich vor Gott fürchte, dann fürchte ich mich vor dem anderen nicht. Heute ein Beispiel gehört. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das genau war, aber irgendwo in einer Predigt, die ich mir angehört habe. Ein Football-Team, also auch für diesen amerikanischen Sport, die haben irgendwie ständig verloren bei dem Ganzen und irgendwann und irgendwie, dann steht die Mutter vor dem Captain dieser Mannschaft und sagt, wenn du mir noch einmal nach Hause kommst als Verlierer, dann kannst du aber was erleben. Und der hat so einen Schrank, so einen riesigen, und seine Mutter, eher so klein, aber ne, die Mutter hat halt mit ihrer Autorität und allem Möglichen. Und der fürchtet die Mutter mehr und den Zorn, den er dann von ihr spüren müsste, als das andere. Und er motiviert seine Leute und sie gewinnen tatsächlich. Also, ich fürchte etwas anderes mehr, als, also, funktioniert in gewisser Weise zum Beispiel auch in einer Ehe. Also, wenn sich der Mann eher davor fürchtet, wie die Frau reagiert, wenn sie mitbekäme, dass er eine Affäre hätte, dann macht er das nicht. Weil er halt sagt, ich fürchte den Zorn meiner Frau. Von daher ist es nicht verkehrt, diese Furcht zu haben. Und dann eben auch nur, kommt Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Ich wage zu behaupten, jeder, der diesen Vers liest, kann die Hand hochstrecken und dann wird es manche Urfromme geben, die dann sagen, nein, das brauche ich ja nicht. Christus selber hat ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst oder in der Welt habt ihr Bedrängnis. Nein, nein, nein. Oder dann wird dann auch noch gerne zitiert, nee, Moment, das ist hier nicht der, doch hier, Vers 20, nämlich, der Gerechte muss viel erleiden. Dann aber nicht, wie zum Beispiel hier, den im zweiten Teil zu nehmen, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Also, auf diese Frage, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Jeder halbwegs vernünftige Mensch wird an diesem Punkt sagen, ja. Und es ist auch an keiner Stelle, dass Gott sagen würde, ja, habe ich aber für dich nicht vorgesehen. Sondern, da nehme ich jetzt ganz kurz einen Vers aus dem nächsten Psalm, nämlich 35, Vers 27, da heißt es dann ganz am Ende dieses Verses, der Herr sei hochgelobt, der seinem Knecht so wohl will. Und das Wohlwollen ist in diesem Fall der Frieden. Und Frieden bedeutet Wohlergehen in allen Umständen. Also Gott will, dass es den Menschen gut geht. Sonst hätte er das ganze Zeugs drumherum nicht gemacht. Das Wichtige ist bloß, dass man sich zuerst von Gott abhängig macht. Und auch hier das jetzt eben. Jetzt ist hier, wie geht das? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Jakobus sagt es so, ein jeder von euch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Warum hat er beim langsam zwei Sachen? Weil wenn ich anfange zu reden, rede ich mich ganz schnell in den Zorn hinein. Aber ich habe an manchen Stellen schon mitbekommen, jemand fängt an zu reden und redet sich dann so in Rage und ich hätte am liebsten der einen Dame dann so richtig einmal eins draufgegeben und gesagt, stopp. War bei der zu Hause, also habe ich mir gesagt, nee, dann soll das lieber der Mann machen, hat er auch nicht gemacht, aber auf alle Fälle. An dem Punkt, ich hätte gerne gesagt, stopp, du redest nicht in Rage, du bist hier schnell zum Reden und schnell zum Zorn und nicht schnell zum Hören. Die Zunge vor Bösem behüten und das vor, die Lippen davor, dass sie nicht Trug reden, bedeutet, ich rede etwas, das nicht dem Wort Gottes entspricht. Also man kann sich natürlich auch mit dem Wort Gottes in Rage reden. Das geht dann schon auch mit Zornespredigten und allem. Es gibt ja den heiligen Zorn auch. Das ist dann aber in dem Fall, da denke ich ja nichts Böses. Und bei dem Zorn braucht man dann hoffentlich auch etwas länger. Beziehungsweise der Zorn sündigt dann auch nicht. Auf alle Fälle dann aber zu sagen, also ein Politiker, der mich zum Beispiel richtig aufregt und ich will mich in Rage reden über den und dann doch zu sagen, halt, aber Jesus liebt diesen Menschen genauso, wie er mich liebt. Er ist genauso für den gestorben und auch wenn ich persönlich nicht einschätze, dass dieser Mensch zu Jesus gehört, aus dem, wie ich das selber persönlich empfinde, ich gebe ihn trotzdem bei Jesus ab und ich segne ihn. Oder ich habe ein Problem, also zum Beispiel eben einen Mangel, um einfach das Beispiel von gerade eben zu nehmen. Und ich fange an, darüber zu reden, wie schlimm dieser Mangel ist. Und ich rede mir das gegenüber ein, ich rede darüber gegenüber anderen. Und das Problem ist dann, das ist aber dann böse, weil ich damit nicht akzeptieren will, dass Gott ja meinen Mangel aushilft. Und es ist Trug, weil ich mich selber betrüge und die anderen auch betrüge und sage, Gott kümmert sich nichts. Ich finde das richtig krass, dass da tatsächlich das bei Gott als Böses und als Trug gilt. Nur weil ich meine eigene Einschätzung wiedergebe, also ich darf gerne sagen, ich habe das Gefühl, dass das so und so ist. Das ist in Ordnung. Also wirklich, wenn ich auch sage, ich habe das Gefühl. Und dann aber, wenn man dann aber sagen kann, ja, aber Gott hat ja trotzdem sein Wort gegeben, sein Wort geht da ein, dann passt es wieder. Aber ansonsten ist es tatsächlich böses Reden, Trug reden, wenn ich dem Wort Gottes widerspreche, gegen das angehe, was er mir gesagt hat. Also wir hatten einen Bewohner auf der Arbeit, der hat immer wieder gesagt, Gott kann mir nicht vergeben. Und ich habe es ihm versucht zu sagen. Die evangelische Pfarrerin hat es versucht, ihm zu sagen. Der katholische Pfarrer hat es versucht, ihm zu sagen. Bestimmt andere Leute auf der Arbeit auch. Er hat es irgendwie, zumindest nach außen hin, nicht annehmen wollen. Und dann ist er irgendwann im Krankenhaus gestorben und ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ich kann nur darauf hoffen, dass Gottes Güte und Treue dann doch etwas größer war als sein eigenes Bekenntnis. Aber dadurch hat er halt keine guten Tage gesehen, weil er die Vergebung Gottes nicht für sich annehmen konnte und das auch nicht aussprechen konnte. Behüte, also das hatten wir, lass ab vom Bösen, also alles das, was Gottes Wort und Wesen widerspricht, und tue Gutes, also alles das, was Gottes Wort und Wesen entspricht. Also Liebe, Güte, Treue, alles, was die Frucht des Geistes ist, Galater 5, 22. Suche Frieden und jage ihm nach. Also den Herrn suchen hatten wir schon mehrfach, jetzt haben wir den Frieden suchen und nachjagen. Jagen ist tatsächlich so, wie es David zu Saul sagt, warum verfolgst du mich? Oder dann später Jesus zu Saulus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Oder Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, werden mir folgen mein Leben lang. Wie zwei Rottweiler ihre Beute verfolgen, wie ein Wolf oder Löwe oder irgendwann ein Raubtier auf alle Fälle eben seine Beute verfolgt. So soll ich dem Frieden nachjagen. Bis ich das Zeugs habe. Und wie jage ich dem Frieden nach? Indem ich Gott suche. Weil eben, und gerade Jesus, weil es von Jesus heißt, er ist unser Friede. Mehrfach im Alten Testament, im Neuen Testament, Epheser 2,14. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Also Gott guckt und seine Ohren sind auch beides in der Art und Weise, wie ein Hund da ist. Also der Hund, der erstmal beim Essen da sitzt und seine Augen drauf merken, wo das Essen jetzt genau hingeht, ob vielleicht doch was runterfällt. Und auch die Ohren. Also selbst wenn der Hund da liegt und man sagt den Namen des Hundes, so ist das bei Gott. Und er hört auf das Schreien. Natürlich muss Schreien jetzt nicht nur laut sein, Schrei kann auch ein stiller Herzensschrei sein. Aber Gott merkt darauf. Also es ist ihm nicht egal. Hatten wir ein paar anderen Psalmen, dass es ja oft für uns so wirkt, ich muss erstmal Gott die ganze Zeit zuwinken, weil ja mein Fuß da in der Schlinge steckt und das habe ich irgendwann bemerkt. Aber eigentlich ist es so, wenn ich aufgucke zu ihm, dann merke ich, dass er die ganze Zeit guckt. Und mir helfen will. Aber er kann mir nicht helfen, solange ich mich darauf konzentriere. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Böses tun ist tatsächlich nochmal wieder alles das, was nicht Gottes Wort und Wesen entspricht. Und ganz krass ist auch, Paulus sagt das in Römer 14, 23, Kontext ist zwar Götzenopfer und alles, aber es ist eine allgemeine Wahrheit, was nicht aus dem Glauben ist, das ist Sünde. Also ich kann richtig viel Geld spenden. Wenn ich das nicht aber im Glauben tue, dann ist es eine Sünde, weil ich das nur deswegen tue, weil ich mich besser fühlen möchte. Oder in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott ist und dass er dass er die belohnt, die ihn mit aufrichtigem Herzen suchen. Also, alles Böse ist das, was nicht im Glauben ist, was nicht Gottes Wort und Wesen widerspricht. Und was macht er dann? Er rottet den Namen derer aus von der Erde. Natürlich, wir kennen ein paar böse Leute bis heute in den Geschichtsbüchern. Gerade halt der berühmte Österreicher mit dem Schnauzbart. Aber am Ende ist sein Name ausgelöscht. Also Gott spricht ja von dem neuen Himmel und der neuen Erde, später in Jesaja 60 müsste sein, und sagt dann, man wird der alten Erde nicht mehr gedenken. Also alles das, was zur alten Erde gehört hat, daran denken wir nicht mehr, wenn es sich nicht rüber gerettet hat durch den Glauben in die neue Erde. Und wenn Hitler noch in seinem letzten Atemzug sich bekehrt hat, werden wir ihn dort auch sehen. Und er hat einen neuen Namen. Ist der böse Name ausgelöscht und er hat den neuen gerechten Namen. Das ist übrigens dann Gottes Gnade dabei. Und diejenigen, die im KZ umgekommen sind, weil sie eben gegen Hitler angekommen sind und weil er sie so unterdrückt hat, die werden ihn dann auch vor Freude in die Arme schließen, als ihren Bruder. So bescheuert das klingt, aber genau. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Not. Da haben wir wieder raus, aus der Not. Also Petrus schreit, Herr, hilf mir. Also er versinkt und Jesus zieht ihn nicht im Wasser ans Ufer, sondern holt ihn raus. Er macht das halt auf unterschiedliche Weisen, je nachdem, was die Not ist. Als die Not dass die 5000 Mann plus Frauen und Kinder Hunger hatten oder halt so hungrig nach Hause gegangen wären, da hat Jesus nicht einfach Brot vom Himmel fallen lassen, sondern er hat eben das bisschen Brot genommen und hat es zerteilt und weiter austeilen lassen. Aber es war auch ein Retten raus aus der Not. Nicht dadurch, dass er sagt, okay, ich kriege jetzt einen Hungerstreik mit euch. Sondern er hat gesagt, ich helfe euch da raus, indem ich euch jetzt versorge mit dem bisschen, was der kleine Junge da hatte. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Auch das habe ich letzten Sonntag in Mühlacker in der Predigt gehabt, weil es eben in Jesaja 61 drin war in dem Text. Also, bloß, dass es da eben war, dass er die zerbrochenen Herzen verbindet. Das wäre jetzt eher Psalm 147. Aber auf alle Fälle, er heilt die. Und die zerbrochenen Herzen, er ist denen nah. Nah bedeutet tatsächlich nicht nur, so wie wir uns jetzt nah sind. Nah bedeutet nicht um die Ecke. Nah bedeutet tatsächlich auch nicht nebeneinander sitzen. Nahe bedeutet, Jesaja sagt, ich ging, also wörtlich tatsächlich, ich ging nahe zur Prophetin und sie wurde schwanger. Wie nah muss ein Mann einer Frau kommen, damit sie schwanger wird? Dazu muss ich hoffentlich nicht mehr sagen. Aber eben, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. So nah wie ein Mann einer Frau, damit sie schwanger wird. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Helfen kann natürlich jetzt auch sein, wie der Rimm wieder Glaube eben ist, dass er nur durchhilft, aber tatsächlich bedeutet auch das raushelfen, rausretten. Jetzt haben wir den Vers, den ich gerade eben schon hatte, der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Und eben, wir haben oft nur diesen ersten Teil. Und den tragen wir dann auch um. Der Gerechte muss viel leiden, ja, ich leide für den Herrn. Und dann sind wir aber so arrogant tatsächlich, dass wir Gottes Hilfe nicht annehmen wollen. Weil wir uns so mit dem Leiden identifizieren, weil es ja auch, es stimmt ja auch, dass Jesu Nachfolger leiden müssen und eben auch hier der Gerechte muss viel erleiden. Dann aber zu sagen, aus alledem hilft ihm der Herr. Gott hilft raus. Raus, 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 wieder raus, raus. Also das ist eines der wunderbarsten Dinge hier, also eines der Sachen, die sich da durchzieht. Gott hilft raus, er hilft raus, er hilft raus. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass ihm keins zerbrochen wird. Das ist übrigens interessant. Dings, kommt euch wieder drauf. Das ist einer der Hinweise auch nochmal wieder auf Jesus am Kreuz. Also Passahlamm, dem soll ja kein Knochen gebrochen werden. Das erfüllt sich dann am Kreuz, sagt Johannes auch extra. Aber auch das hier ist einmal eben zum Kreuz, dass Jesus am Kreuz kein Knochen gebrochen wurde. Können wir natürlich sagen, okay, es gibt so viele Leute, denen die Knochen gebrochen wurden. Hat Gott sich jetzt nicht daran gehalten? Kann ich nicht unbedingt bei allem sagen. Das weiß ich jetzt einfach nicht. Ich könnte natürlich jetzt insofern sagen, dass natürlich jetzt bei jedem Menschen auch noch ein bisschen Sünde drinsteckt, dass an dem Punkt die Sünde zu groß war. Aber das ist jetzt einfach alles. Was ich aber sagen kann, Bruder Yun, der Heavenly Man, dieser Evangelist in China, der hat das tatsächlich gehabt, man hat ihm die Beine gebrochen, wirklich mit Hammer drauf, die waren schwarz. Und dann hat ihm Gott auf eine Art und Weise klargemacht, du kommst heute raus aus dem Knast. Und er ist aufgestanden, hat sich so einen Besen geschnappt, um zu tun, als würde er den Hof fegen. Ein Mitgefangener macht ihm genau im richtigen Augenblick die Tür auf von außen, als er da hinkommt. Und er sagt nur, Bruder Jun, brichst du aus? Ja, ja. Alle Türen tun sich auf, sogar das Gefängnistor ist auf. Und als er draußen ist, stellt er fest, also zum einen, ich bin jetzt wirklich draußen. Und dann, meine Beine sind ja heil. Also, dass Gott das dann auch wieder anders herstellen kann. Also von dem her passt auch. Übrigens, dass bei Jesus kein Knochen gebrochen wird, auch bei den, also kein einziger. In den Knochen ist ja das Knochenmark und das Knochenmark produziert Blut. Das Blut wird aber nur produziert, solange der Knochen heil ist. Gott hat das als Symbolik auch noch mit reingenommen. Jesu Blut wird immer und immer produziert. Immer gibt es das Blut für die Vergebung und es kommt kein Punkt, an dem irgendwie sagen müsste, nee, wir müssen erstmal warten, bis dieser Knochen wieder heil ist. Die letzten Verse schaffe ich auch noch schnell. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Können wir ganz besonders bei Jesus sehen. Können wir aber auch zum Beispiel sehen bei Josef. Seine Brüder haben ihn verkauft. Und gerade das, was mit Judah passiert ist, dann Kapitel 38, der ist ja erstmal so richtig unten drin. Und dann eben auch die Brüder, die vor Josef später sind, während der Hungersnot und allem. Puh. Oder Israel, die später Mose verwerfen, erstmal bevor er dann, also da muss er ja fliehen. Und dann in der Zeit müssen sie nochmal richtig lang leiden. Und auch später in der Wüste, immer wieder da, wo sie sich gegen Mose auflehnen, müssen sie das Unglück erleben, dass sie getötet werden. Da sind sie dann an dem Punkt gottlos, weil sie eben nicht den Retter von Gott nehmen wollen. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Also Knecht kann auch der Diener sein, kann aber auch wirklich der Sklave sein, also kann man in all den Kategorien sehen, aber eben diejenige, die ihm dienen. Das Leben erlöst er. Erlösen bedeutet freikaufen. Und zwar frei von allem. Alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das ist erstmal das Wichtigste. Das, wo ich mir was zu Schulden habe kommen lassen, da zahlt Gott den Erlöserpreis drauf. Und dann muss ich dazu nichts mehr machen. Aber das andere ist auch noch eben, das Erlösen bedeutet, ist eben alles andere auch, also eben dieser Erlöser Namen Gottes, was alles mit dazu gehört, dass es auch bedeutet, dass gerade bei der Schuld nochmal mehr draufgetan wird. Erlösen bedeutet, dass mir das Alte zurückgebracht wird. Erlösen bedeutet, dass mir gewissermaßen Nachkommen geschaffen werden, wo ich gar keine hatte. Alles das ist die Erlösung. Wenn ich ein Knecht des Herrn bin, die niedrigste Stufe, also wirklich das Sklavige in dem Punkt. Ich bin ja ein Sohn Gottes in Jesus. Ich bin Braut Christi und alles Mögliche. Aber ich bin eben auch Knecht Gottes. Und selbst die Niedrigsten, die werden von ihm erlöst. Knecht des Teufels, Knecht Gottes ist gewissermaßen gesellschaftlich genau dieselbe Ebene. Aber der Knecht Gottes ist wesentlich besser dran. Der Knecht des Königs ist um einiges besser dran als der Knecht eines Bauern. Und hat dann auch noch eine größere Autorität. Das war's für heute. Ich habe tatsächlich den Plan durchgeschafft. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir an diesem Psalm alles Mögliche über dich erfahren dürfen und erleben dürfen. Und gerade, dass du uns raushilfst aus den Dingen. Wenn wir halt all die Dinge machen. Dass du unseren Mangel ausfüllst und was sonst noch alles dazu gehört. Lass dir das tief in unser Herz sinken, dass wir es mehr und mehr für uns annehmen. Amen.